Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Die wahre Via Dolorosa, auch die Via Dolorosa, die die ersten Christen im 4. bis 6. Jahrhundert gelaufen sind, war 1,5 Kilometer weiter im Süden. Und das ist auch viel wahrscheinlicher. Damit muss man halt heute leben. Und ich erkläre den Touristen und den Pilgern immer, dass wir uns in einer Erinnerungslandschaft befinden. Und es wird keinem Menschen schwerfallen zu wissen, dass er eben nicht 10 oder 14 Meter unter der Erde heute laufen kann, sondern man muss halt mit den Verehrungsplätzen leben, die man hat.
Das sagt der Archäologe und Theologe Professor Dr. Dieter Viehweger.
Am Karfreitag sprechen wir mit ihm über die historischen Orte im Heiligen Land, über seine Arbeit in Jerusalem und die Stimmung in der Stadt zu Ostern.
Am Mikrofon begrüßen Sie und euch Martina Kothe
und Florian Breitmeier.
Ob Jesus Christus tatsächlich gelebt hat, das ist mittlerweile unter Wissenschaftlern relativ unstrittig.
Auch sein Tod am Kreuz, an den Christinnen und Christen am Karfreitag erinnern, hat sich tatsächlich zugetragen. Was das theologisch bedeutet und im Glauben, darüber kann man eigentlich jeden Karfreitag erneut nachdenken.
Und wir möchten heute in die Geschichte eintauchen, und zwar ganz konkret, indem wir uns die tatsächlichen Stationen des Kreuzwegs anschauen.
Und dazu haben wir mit dem Theologen und Archäologen Professor Dr. Dieter Viehweger gesprochen. Er ist für seine bahnbrechende Arbeit vielfach ausgezeichnet worden und leitet seit über 20 Jahren das Deutsche Evangelische Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes in Jerusalem und Amman.
Herr Professor Viehweger, lassen Sie uns zuerst mal auf dieses Spannungsfeld gucken, das zumindest von außen sehr spannungsreich erscheint. Vielleicht ist es das gar nicht, zwischen Archäologie und Theologie. Spielt es denn für Sie theologisch eine Rolle, ob der Ort, den Sie da gerade erforschen, der tatsächliche Ort aus der Bibel ist? Oder können Sie diese beiden Wissenschaften trennen?
Ja, zunächst einmal würde ich sagen, ja und nein. Also es spielt für mich in meinem Glauben gar keine besondere Rolle, ob das nun der historische oder der genannte Ort ist. Aber es ist natürlich für das Verständnis der Geschichten der Bibel ziemlich wichtig zu wissen, wo man sich befindet, weil kennt man die Topografie Jerusalems und hat man die Ausgrabungsergebnisse, dann kann man die Geschichten in einem Kontext lesen, den die Schreiber ja auch hatten, denn die kannten Jerusalem, und dann ergibt sich so manches für uns besser. Der Glaube wird damit nicht gestärkt und auch nicht widerlegt, aber die Archäologie kann an der Stelle uns sehr helfen, die Geschichten plausibel zu machen und sie besser zu verstehen.
Jetzt ist ja der Archäologe jemand, der etwas ausgräbt, vielleicht auch etwas, was er zutage befördert, ja auch zerstört, was da auch gelegen hat, weil man tatsächlich etwas ja konserviert, auch wissenschaftlich so aufbereitet. Und der Theologe, ja, der glaubt natürlich, baut sich vielleicht auch vieles in seiner Vorstellung zusammen. Wie der Archäologe arbeitet, ist doch immer noch ein großer Unterschied. Vielleicht auch zu einem Theologen, der Bücher liest, der vielleicht auch reflektiert, der sich Gedanken macht. Können Sie das nochmal vielleicht in Beziehung setzen?
Ja, die Archäologie und die Theologie fragen von zwei ganz verschiedenen Seiten her. Und wenn man sauber archäologisch arbeiten will, dann arbeitet man vom Boden her nach oben. Und man fragt sich, was sehe ich denn jetzt? Wie ist das, was ich ausgrabe, zu interpretieren? Und das hat dann noch gar nichts mit den biblischen Geschichten zu tun, sondern es ist völlig unabhängig zu interpretieren. Also drei Steine sind eine Mauer und die Erde muss interpretiert werden. Die sagt uns die Zeit, aus der wir etwas haben. Und so entsteht erstmal ein Bild, das sich aus der Ausgrabung selber ergibt. Und das Zweite, was man tut, ist, man liest über diese Gegend, man liest über diese Zeiten etwas und fragt sich, was haben denn die Erzähler in dieser Zeit gesehen? Und wie ist dann das, was ich jetzt entdeckt habe, wie ist denn das in diesem Kontext zu verstehen oder wie widerspricht sich das miteinander? Also was nicht möglich ist, dass Sie archäologische Ergebnisse trimmen sollten zu den biblischen, jüdischen, islamischen Geschichten oder welchem Geschichtsschreiber auch immer. Und was auch nicht möglich ist, dass Sie sagen, ich habe da eine Geschichte und die möchte ich jetzt gerne beweisen in der Erde. Sie finden sowieso keine Geschichten, Sie finden keine Ortseingangsschilder, Sie finden keine Personen, Sie finden nicht die Fußtapfen von, das geht überhaupt nicht, sondern Sie finden einfach eine Welt vor, eine Kulturgeschichte. Und in dieser Kulturgeschichte werden uns Dinge erzählt und diese können Sie dann im Nachhinein interpretieren.
Wenn wir auf die Passionsgeschichte schauen, dann gibt es ja bestimmte Orte, die man heute benennt. Also ein Beispiel wäre die Via Dolorosa, die aber tatsächlich ganz woanders waren. Können Sie uns sagen, welche Orte man heute gesichert aus der Passionsgeschichte nachweisen kann, geografisch und archäologisch?
Sie haben zunächst erstmal völlig recht. Wenn Sie nach Jerusalem kommen, laufen Sie in eine Altstadt. Das ist nicht die alte Stadt eines Jesus oder eines David. Das ist völlig anders. Das ist eine mittelalterliche Stadt. Und wir haben heute viele Benennungen, weil diese Stadt sich in den letzten 2000 Jahren deutlich nach Norden bewegt hat. Also die Siedlung selber ist nach Norden gerückt. Deshalb haben wir heute viele Benennungen an dem historischen falschen Platz. Wichtigstes Beispiel für uns Christen oder für Karfreitag ist die Via Dolorosa. Die läuft heute von Nordwest nach Südost und das ist der völlig falsche Platz. Das ist einfach ein Irrtum. Die Mönche, die im 17., 18. Jahrhundert im Auftrag des Papstes hierher kamen, haben die Evangelien, die ihnen von der Passion erzählten, einfach in der falschen Stadt gelesen. 14 Meter zu hoch. Und viel zu weiter nördlich. Und damit müssen wir heute einfach leben. Die wahre Via Dolorosa, auch die Via Dolorosa, die die ersten Christen im 4. bis 6. Jahrhundert gelaufen sind, war 1,5 Kilometer weiter im Süden. Und das ist auch viel wahrscheinlicher. Damit muss man halt heute leben. Und ich erkläre den Touristen und den Pilgern immer, dass wir uns in einer Erinnerungslandschaft befinden. Also wir erinnern uns auch tatsächlich an der falschen Via Dolorosa, dass es diese Via Dolorosa natürlich in dieser Stadt gegeben hat. Und wir können auch ungefähr sehen, wo sie wirklich verlief. Darüber können wir auch ausführlich sprechen. Aber ein Tourist hat das Recht, zwischen dem, was man historisch weiß und dem, was man heute verehrt, auch zu unterscheiden. Und es wird keinem Menschen schwerfallen zu wissen, dass er eben nicht 10 oder 14 Meter unter der Erde heute laufen kann, sondern man muss halt mit den Verehrungsplätzen leben, die man hat. Und wenn Sie nach weiteren Punkten fragen, wo haben wir denn mal etwas ganz Konkretes, dann ist es die Westmauer, also die Klagemauer. Das ist die Umfassungsmauer um den früheren jüdischen Tempel gewesen. Da finden wir die herodianischen Steine. Aber dann hält es auch schon fast auf mit dem, wo wir sagen, das heißt so. Und also Westmauer, Klagemauer um den früheren Tempel herum oder Golgatha. Und das ist auch wirklich drin. Ansonsten sind die Orte durch die 2 Jahrtausende oder 3 Jahrtausende Religionsgeschichte leider meist deutlich nach Norden gerückt.
Bevor wir gleich nochmal auf Golgatha kommen, würde ich nochmal gern einen Schritt nochmal zurückgehen zur Via Dolorosa, Kreuzweg Jesu am Karfreitag. Da ziehen natürlich viele Christinnen und Christen auf diesem Weg entlang, nehmen vielleicht auch Kreuze mit, die am Wegesrand stehen, tragen die auch. Die Straßen sind natürlich gefüllt am Karfreitag. Wie ist das denn bei Ihnen als ja, Archäologe, aber auch als Theologe? Gehen Sie auch diesen Weg, von dem Sie ja wissen, dass er in der historischen Darstellung nicht derjenige ist, wo tatsächlich der Kreuzweg Jesu verlief? Und hat das dann trotzdem eine Bedeutung oder ist das vielleicht auch entzaubert für Sie als Archäologe, daran zu glauben, wenn Sie auf der falschen Via Dolorosa gehen?
Also wenn ich an einem Karfreitag die falsche Via Dolorosa laufe, dann laufe ich ja auch mit voller Begeisterung, weil einfach das ist für mich die Erinnerung an den letzten Weg Jesu nach Golgatha hin. Wir leben von der Erinnerung und wir leben von der Annahme im Glauben, dass das für uns natürlich unendlich wichtig ist. Also da kann der Theologe Dieter Viehweger durchaus entscheiden. Es ist nur wichtig und das ist für mich äußerst wichtig, den Pilgern und den Touristen, die mich danach fragen, nicht zu sagen, ja, du bist hier genau in den Fußstapfen Jesu. Und wir tragen ja auch übrigens die falschen Kreuze. Man trug damals nicht diese Kreuze, die wir so haben, die unsere Altäre zieren, sondern man trug nur die Querlatte dazu. Und diese Querlatte, die wurde auf dem Rücken des Verurteilten gebunden und mit der auf dem Rücken und immer wieder hinfallend, nicht umsonst, wurde dann das Kreuz von Jesus auch getragen und er konnte es nicht selber zu Ende tragen. Er hatte sich einfach seine Knie aufgeschlagen und zerstört. Also das war ein brutales Unternehmen, so eine Kreuzigung. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir tragen die falschen Kreuze. Wenn, müsste man sich dann schon Querlatten auf den Rücken binden lassen und versuchen, so durch die Gegend zu laufen. Es ist doch alles ein Symbol, was wir machen. Es ist eine Erinnerung und das ist gut so. Und dann können wir auch auf der falschen Via Dolorosa, also auf der nicht historischen Via Dolorosa laufen und Andacht dabei sehen. Das Einzige, was mich stört an der falschen Via Dolorosa, ist die Technik, die wir heute haben. Es gibt jeden zweiten Pilger, der nicht etwa ein Kreuz trägt, sondern vor sich her, sondern das iPad oder das iPhone. Und das ist furchtbar. Also es ist im Prinzip ein Technikschauspiel. Und das ist das Einzige, woran ich mich wirklich störe.
Wo Sie gerade erwähnt haben, dass Sie eben auch Touristen oder Pilger über die Städte in Jerusalem informieren, über Ihre Forschung, die Sie ja da seit über 20 Jahren vorantreiben und auch Bahnbrechendes dort entdeckt haben. Wie sind denn da mitunter die Reaktionen, wenn Sie den Leuten sagen, ach, das ist aber tatsächlich weiter nördlich gewesen und ist nicht das Echte? Also suchen die Menschen nach dem echten Stein? Ist das ganz wichtig oder geht es darum, einen Umkreisort zu haben, an dem sich Jesus wahrscheinlich aufgehalten hat?
Also ich glaube, dass Pilger ganz verschieden sind. Ich will erst mal meine eigenen Erinnerungen sagen. Als ich 1990 das erste Mal in der Stadt war, in Jerusalem war, dann bin ich über diese Steine gelaufen und dachte, na ja, das kann es nicht sein. Das ist alles, das sieht sehr modern aus. Aber dann bin ich durch den Ecce-Homo-Bogen gelaufen und sagte, ja, also wenigstens der Bogen sieht doch sehr römisch aus und das muss der richtige sein. Also hier ist Jesus durchgelaufen. Ich habe hinterher gemerkt, dass der Ecce-Homo-Bogen falsch benannt ist und dass er von Kaiser Hadrian gebaut ist. Also wir haben einen Unterschied von 100 Jahren, da ist Jesus nie durchgelaufen. Also ja, für mich hat das was ausgemacht, bin ich jetzt auf den Spuren Jesu, aber ich war es nicht und das kann man in Jerusalem nicht sein. Für Pilger sehe ich sehr häufig und für Touristen allemal, dass es eine befreiende Angelegenheit ist, zu unterscheiden zwischen dem, was wird denn hier gezeigt? Und das erscheint ja nicht immer 2000 Jahre alt. Was verehren die Leute denn hier, die hier durchgehen? Und dem, was kann ich denn wirklich begreifen? Also Pilger wollen nicht verkohlt werden. Wir sind in einer Erinnerungslandschaft, wir erinnern uns an etwas und wir können auch die richtigen Orte benennen, wenn wir sie auch nicht alle besuchen können, weil sie nicht alle ausgegraben sind oder alle zugänglich sind. Aber wir können durchaus Licht in diese Finsternis der Geschichte bringen. Und der Begriff Erinnerungslandschaft hilft auch zu verstehen, das sind Verehrungspunkte, wenn auch der historisch zuverlässigere Ort jetzt nicht unbedingt am gleichen Punkt ist. Und ich denke, da kann man dem europäischen, den mitteleuropäischen Pilger sehr helfen und Verständnis erwecken. Und wie schon gesagt, auch wenn die Leute dann mal Passionsgeschichten oder ähnliche Geschichten von Josephus Flavius über das Jerusalem der damaligen Zeit lesen, ja, dann verstehen sie es wirklich und viel tiefer und viel fester. Und sie verstehen, dass der, der geschrieben hat, nicht das heutige Jerusalem, sondern das frühere kannte. Also insofern, das denke ich, das macht ganz viel Sinn. Es gibt natürlich osteuropäische Pilger, also griechisch-orthodox, russisch-orthodox. Mit diesen Pilgern habe ich mehrfach versucht, die Idee Erinnerungslandschaft auch zu besprechen. Das ist da sehr schwierig. Für einen orthodoxen Gläubigen, für einen osteuropäischen Gläubigen ist in der Mehrheit es wichtig, am richtigen Platz zu stehen. Und es ist sogar glaubenszerstörend, wenn man dann sagt, das war aber nicht hier. Und deshalb, denke ich, muss man da unterscheiden. Und ich bin ein großer Freund auch von Visualisierungen und Darstellungen. Wenn ich aber in der dritten Station der heutigen Via Dolorosa, also am falschen Ort, dann Filme sehe, wie dann Jesus dort durchzieht, also in filmischen Darstellungen, und so gar nicht mitgeteilt wird, dass das ja gar nicht geht, weil das damals außerhalb der Stadt war und dass Jesus einen anderen Weg gegangen ist. Und dass man einfach nur so, ja, Dinge darstellt, die dort auch nicht passiert sind, als wären sie dort passiert, dann bin ich schon ein bisschen verfallen mit den Menschen. Ich finde, dass die Jerusalemer, und dazu gehöre ich, die Gastgeber sind, den Gästen auch sagen müssen, wie ihre Stadt aufgebaut ist. Und auch wenn es schwer zu verstehen ist, wir müssen eben beim Ausgraben nach unten gehen. Und wir müssen in Jerusalem eben nach Süden hin denken, wo die Stadt herkommt und über Jahrtausende dann eben zu uns gewachsen ist. Das ist halt so, und das kann man den Pilgern, und das wollen sie auch gar nicht verheimlichen. Es hat eine befreiende Wirkung, nachzudenken.
Vertikal, horizontal. Am Karfreitag sind wir im Gespräch mit dem Archäologen und Theologen Dieter Viehweger. Und dass die Via Dolorosa an anderer Stelle liegt als jene Straße gleichen Namens, durch die jeden Karfreitag die Gläubigen ziehen, das haben wir schon erfahren. Aber es gibt ja noch andere Orte der Passionsgeschichte, die in den letzten Jahrzehnten erforscht worden sind, Martina.
Ja, zum Beispiel Golgatha. Im Markus-Evangelium heißt es, so brachten sie ihn zu der Stelle, die Golgatha heißt. Das bedeutet übersetzt Schädelplatz. Und es war ganz lange nicht klar, ob dieser Felsen, der Todesort Jesu, tatsächlich dort ist, wo man ihn vermutet, nämlich unter der Grabeskirche. Und dazu hat uns Professor Dr. Dieter Viehweger Folgendes erzählt.
Als ich das erste Mal in der Grabeskirche war, war das für mich ein fast undurchschaubares Wirrwarr von Bauwerk. Und dann lief man 8 Meter eine Treppe hoch, das läuft man auch heute noch. Und dann sieht man oben einen Altar, und da kann man drunter kriechen und durch ein Plastikfenster durchgreifen und auf einen Stein gehen. Und dann dachte ich mir, und das soll auch noch Golgatha sein. Und tatsächlich, da muss ich mich revidieren, das ist Golgatha. Und zwar nun nicht unbedingt der kleine Teil, der kleine Spot von Felsen, sondern Sie können sogar, wenn Sie nicht gerade Tourist sind, sondern wenn Sie abends mit den Griechen oder den Armeniern unter die Kirche gehen, ist noch eine Etage drunter, in den Keller sozusagen, dann können Sie ganz Golgatha sehen. Und das ist ein Riesenbereich, der steht in etwa so wie die heutige Kirche, geht nur weit über die Kirche nach Osten hinaus. Die frühere Kirche, die aus dem 4. Jahrhundert, die Kaiser Konstantin gebaut hat, war ja auch 3-mal größer und überdeckte den ganzen Golgatha-Felsen. Also man hatte ihn gesehen und man hat ihn überbaut. Und da sind sie in Golgatha. Und jetzt ist die Frage, was macht denn diesen Felsen aus, den die christlichen und den die jüdischen Quellen übereinstimmend so berichten? Ja, das war außerhalb der Stadt. Heute ist das mitten im christlichen Viertel und grenzt dann ans armenische Viertel. Also mitten in diesen Bauwerken, da waren wir damals außerhalb. Es war ein Gartenbereich. Und dieser große Bereich ist angelegt worden durch Herodes dem Großen. Das war ein Baumeister, der hat für sich gebaut, der hat für seinen Nachruhm gebaut, und er hat 21 vor Christus angefangen, den Tempel in einer wirklich genialen Weise zu überhöhen, im wahrsten Sinne des Wortes, höher zu bauen, besser zu bauen, schöner zu bauen. Dafür brauchte er Bausteine. Er hat noch ein kleines Neustadtgebiet dazu gebaut, noch eine neue Stadtmauer für dieses Neustadtgebiet, und er brauchte unendlich viele Steine dafür. Wo hat er die hergenommen? Zum großen Teil aus dem heutigen Muristan, ja, dem christlichen Viertel. Da steht heute eben auch die Grabeskirche. Und er hat da tonnenweise Steine gebrochen. Der Steinbruch ist 250 Meter lang, 150 Meter breit und hatte eine Höhe von 22 Meter mindestens. Also Und der Steinbruch Reich liegt natürlich etwas höher als seine Bauunternehmung. Und so konnte er die Steine dann nach unten schleifen lassen. Was nicht bedeutet, dass das leichte Arbeit war, aber das war wenigstens mal durchführbar. Und in dieser Gigantomanie hat er einen Steinbruch sondersgleichen ausgehoben. Und dabei kommt er auf weiches Gestein. Das ist nun unser Golgatha. Er hat einfach den weichen Stein innerhalb seines Riesensteinbruchs stehen gelassen. Das waren dann 22 Meter Höhe. Und nördlich und südlich der Grabeskirche hat er abgebaut, östlich und westlich. Und dann blieb eben dieser Bereich, dieser unförmige, weiche Kalkstein übrig. Wenn Sie heute übrigens mal an Golgatha herantreten können, was ja schwer möglich ist, weil der eben hinter Glas oder im Keller unten ist, und Sie mal kratzen mit Ihren Händen, mit Ihren Fingernägeln, Sie können da einfach den Kalkstein rauskratzen. Das war also eine ganz sinnvolle Angelegenheit, das nicht zu verbauen. Die Bauwerke werden zerfallen und das wollte Herr Rothes natürlich nicht. Und jetzt macht das auch plötzlich Sinn, warum ist dort die Kreuzigung passiert? Wenn das außerhalb der Stadt war, und das war es, wir haben die Stadtmauer 40 bis 50 Meter östlich davon. Also da, wo heute ungefähr das muslimische Viertel, das arabische Viertel beginnen. Das ganze christliche Viertel war außerhalb. Wenn nun eben an einem Tag die Kreuzung stattfindet und wir haben das Pessachfest und wir können einfach an diesem Tag oder vor diesem Tag, vor dem Sederabend, es nicht leisten, dass von den zu kreuzigen Blut auf die Erde fällt, denn dann wäre die Stadt unrein, muss man die Leute für die Römer leider außerhalb kreuzigen. Nun brauchen die Römer aber einen Abschreckungseffekt. Das muss ja völlig sein. Eine Hinrichtung von Verbrechern, von Aufrührern, das müssen die Leute merken, das macht man nicht. Und so geht's euch dann auch, wenn ihr Aufrührer wäret, wie dieser Jesus aus Nazareth. Also völlig klar, jetzt geht man außerhalb der Stadt und man nutzt einen Bereich, der 22 Meter hoch ist. Wenn die Mauer 12 Meter hoch war oder 10 Meter oder 14 Meter, dann überragt dieser Felsen da draußen, der da 40, 50 Meter vor der Mauer steht, natürlich die Stadtmauer. Und man konnte von der Stadt das Schreien dieser Leute hören. Man konnte von der Stadt die Kreuzigung selber sehen. Aber es war draußen und die Stadt wurde nicht unrein. Und man konnte rausgehen. Die Evangelisten berichten zum Beispiel von den Marien, von der Mutter und von der Maria Magdalena, dass sie nach draußen in die Gärten gegangen sind, die oben Golgatha herum waren. Die Gärten gab es da wirklich und das Tor, das dazu führte, hieß auch das Gärtentor, das Tor zu den Gärten. Und insofern macht dann auch die ganze Erzählung viel Sinn. Und so hat man dieses Event, das es ja für die Römer waren, also Abschreckung. Und bitte denken Sie an die Hexenverbrennungen der frühen Neuzeit. Ja, denken Sie daran, das ist ein Event. Die Leute kommen, es ist endlich was los in der antiken Stadt. Und wenn es einen nicht selber trifft und die eigene Familie, dann geht man hin und guckt sich das an. Schaurig, schön. Und so war das auch bei der Kreuzigung. Und insofern war Golgatha ein geeigneter Ort für diesen Tag an der Kreuzigung. Sonst hätten die Römer das in der Stadt gemacht und hätten das allen innerhalb der Mauern gezeigt. Nun ging das eben nicht, weil es ein jüdischer Feiertag war.
Der Archäologe und Theologe Dieter Viehweger arbeitet seit über 20 Jahren in Jerusalem. Er hatte bis zum letzten Jahr eine Professur an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal inne und auch an der Universität Witten-Herdecke hat er gelehrt. Daneben publiziert er jetzt im Mai zum Beispiel, erscheint die 9. Auflage seines Buches Streit um das Heilige Land.
Theologie und Archäologie, das sind die Fachdisziplinen von Dieter Viehweger. Und wenn man da so drauf schaut, dann ist das ja doch eine sehr stimmige Kombination. Und wie das überhaupt zu dieser kam, darüber haben wir auch mit Dieter Viehweger gesprochen.
Sie sind in der DDR geboren, 1958 in Chemnitz und sind von der Schule geflogen mit 16 Jahren aus politischen Gründen. Dann haben Sie eine Schulausbildung in Moritzburg absolviert, ermöglicht durch die evangelische Kirche. dann auch Theologie in Leipzig studiert und als Pastor des Thomanerchors gearbeitet. Und als dann 1989 die Wende kam, hatten Sie die Möglichkeit, an der Humboldt-Uni zu arbeiten und zu unterrichten als Professor. Wie kam denn dann, und das war, glaube ich, auch ungefähr der Zeitpunkt, der Wunsch bei Ihnen auf, ein zweites Studium zu beginnen? Und warum die Archäologie?
Nun ja, es hat mich natürlich immer interessiert, was steht hinter dem Glauben. Ich denke, es ist für einen Christen redlich, sich auch Gedanken zu machen, was sind denn das für Überlieferungen, die uns erzählt werden? Stimmt denn das? Was kann ich herausfinden über den Ursprung des Ganzen? Das hat mich immer bewegt, das hat mich als junger Mensch bewegt, der eben als Christ in die Schule gegangen ist und dann eben, weil er nicht die entwickelte sozialistische Gesellschaft der entsprach, so steht es in meinem Zeugnis.
Was waren denn die Vorwürfe an Sie?
Die Vorwürfe waren schlicht. Ich bin in Jugendgottesdienste gegangen und ich wurde gefragt, würdest du das wieder tun? Natürlich würde ich das wieder tun. Und wer im Sozialismus, wer dann eben immer noch in eine Kirche geht, ist so rückständig, dann kann er die entwickelte sozialistische Gesellschaft eben nicht mit ausbauen. Und so wurde ich dann relegiert. Also ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen und es waren auch keine Leistungsfragen, sondern es war einfach, ich war für den Sozialismus nicht prädestiniert. Und ja, das war ein bitterer Schlag, mit 16 von der Schule zu fliegen. Es war auch eine tolle Angelegenheit, in einer evangelischen Kirche beheimatet zu sein, in der man alles denken, alles sagen konnte, in der man einfach einen Freiraum hatte. Das hat mich sehr angesprochen. Und dann habe ich ein wunderbares Abitur in Moritzburg gekriegt, das natürlich staatlich nichts zählte. Ich habe auch nicht an der Uni studieren dürfen, sondern nur an einem Missionshaus. Aber ein tolles Theologiestudium bekommen. Und ich wollte Pfarrer werden und bin es geworden und war dann eben beim Thomanerchor, weil ich eben gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeite. Das mache ich bis heute gerne und deshalb ist diese Begeisterung in mir auch geblieben. Nun kam dann die Wende. Ich wohnte ja in Leipzig-Nikolai, in der Kirchgemeinde, in der doch die ganzen Demonstrationen begonnen haben und habe das von Anfang an miterlebt und auch mitbefürchtet, was da alles draus werden könne. Und die ganzen Ängste mit durchgestanden, es war ja nicht, überhaupt nicht ausgemacht, dass das alles einen Erfolg hat. Als es dann einen Erfolg hatte, wurde ich dann an die Humboldt-Uni berufen. Ich hatte ja bereits nebenher promoviert und habilitiert. Und das war dann ganz einfach. Aber dann hat mich als Alttestamentler, ich habe besonders im Alttestament geforscht und so weiter, eben einfach gesagt, wir haben 39 alttestamentische Schriften, wir haben noch vieles ringsherum. Aber was ist denn dran? Wie kann ich denn hinter die Kulissen des Ganzen schauen? Wer schreibt denn da? Über welche Zeit schreibt man überhaupt? Und da fiel mir die Archäologie ein. Und dann habe ich mir aber dann auch zur Aufgabe gemacht, dann will ich auch richtig Archäologie studieren. Ich habe studiert dann in Frankfurt am Main, Ur- und Frühgeschichte. Ich habe neolithische Orte ausgegraben. Ich habe promoviert in Zypern. Also gar nicht in diesen christlich-jüdischen Bereich, der mich interessierte, sondern ich wollte ein richtiger Archäologe sein, der auch alle Methoden beherrscht. Ich habe alle 5 Jahre des Studiums durchgestanden. Ich habe jedes Proseminar besucht, um eben einfach auch wirklich Kenntnisse von all den Dingen zu haben. Und das hat mir sehr geholfen, als ich dann wieder zurück ins Heilige Land gegangen bin, um eben dort auch in verschiedenen Zeiten sinnvoll ausgraben zu können. Hier haben wir alle Zeiten, hier haben wir alle Religionen, alle monotheistischen. Wir haben hier die volle Herausforderung, was lässt sich archäologisch wirklich erweisen? Und insofern bin ich da ganz glücklich, auch einer derer zu sein, die hier graben dürfen. Mit unseren großen Grabungen in Jerusalem sind wir derzeit die einzige nicht-israelische Grabung. Wenn ich israelischer Archäologe wäre, würde ich natürlich auch lieber in der Hauptstadt graben als sonst wo, dass wir das aus Ausländern noch dürfen, und zwar völlig frei, ohne irgendwelche Beschränkungen. Das ist natürlich eine große Ehre und eine große Freude.
Wenn jetzt der Karfreitag ansteht oder auch stattfindet, welche Überlegungen haben Sie dann mit Blick auf die Arbeit, die Sie tun, auch das Zusammenwirken, Sie haben es angesprochen, der drei großen monotheistischen Weltreligionen in Jerusalem, in dieser ja pulsierenden, aufregenden Stadt?
Ich denke, Wenn es um die Religion geht, die streiten sich gern mal und da geht es um den Wahrheitserweis oder was auch immer. Aber im Einzelnen, denke ich, komme ich als Archäologe mit allen dreien gut zurecht. Ich habe gute Beziehungen zu den christlichen Kirchen, die mir ja auch den Grabungsgrund geben, sind also Landeigentümer. Ich habe tolle Beziehungen zum Waqf, das heißt der islamischen Behörde. Wir dürfen auch jederzeit den Tempelberg besuchen, also den Haram Scharif und in den Felsendom und in Al-Aqsa-Moschee gehen als Archäologen. Also wir haben große Freiheiten auch in Richtung jüdische Religion. Wir sind überall dabei und werden eingeladen, wenn unsere Kollegen etwas finden. Das ist nicht das Problem. Das große Problem ist tatsächlich die Spannung, die wir politischerseits haben, wo ich derzeit nicht wirklich sehe, wie das sich regeln lässt, weil es ist ja kein religiöser Konflikt, sondern es ist ein politischer Konflikt. Wer hat das Sagen? Wer bestimmt über das Land? Wer kann hier überhaupt sagen, was entwickelt wird und so weiter? Und das führt zu sehr vielen Verletzungen, gerade in der Stadt, und hat auch außerhalb der heiligen Tage, die wir jetzt haben, also Pessach und Ostern, tiefe Verwerfungen, die man überall sieht.
Überschattet das auch die Feiertage? Ist das auch ein Eindruck, den Sie so sammeln können gerade?
Ja, für einen persönlich überschattet das schon. Also wir leben ja nun nicht in irgendeiner Blase und nehmen von all dem ringsherum keinen Anteil. Ich bin einer der wenigen, die jederzeit noch in die Westbank fahren, die nach Hebron, nach Nablus, nach Samaria. Ich war gerade letzte Woche überall und sehe eben, wie eingeschränkt das Leben dort ist für die Palästinenser. Und mit welcher großen Freiheit die Siedler da agieren. Ich sehe auch, wie viele Anschläge auf die Siedler und wen auch immer, auf die Soldaten gemacht werden. Also mit zwei Augen zu sehen, macht die Sache noch schwieriger, weil man einfach sagen kann, hier ist so viel Porzellan zerschlagen, hier sind so viele Verwundungen da, dass man derzeit nicht weiß, wie kann denn das geheilt werden. Und hier kommt natürlich etwas von Ostern dazu. Es wird ja immer in der Religion, in unserer christlichen Religion, davon gesprochen, dass man sich verzeihen muss, um auch wirklich miteinander leben zu können. Da ist was dran. Aber wie kann man miteinander leben, wenn man sich gegenseitig nicht verzeihen kann? Die eine Seite hat ein Massaker hinter sich mit 1200 Toten, mit 251 Entführten, die noch nicht alle wieder zurück sind. Das ist ein tiefes Trauma. Die andere Seite beklagt 40.000 bis 50.000 Tote. Sobald man Schicksale davon von der einen Seite oder von der anderen Seite, man darf das auch gar nicht aufrechnen, aber mit beiden Augen sieht man immer beides. Sobald man Schicksale von diesen Menschen sieht, mag man weinen. Aber das ist das allererste, und das andere ist die Frage, wie kommen diese Parteien, die doch letzten Endes in einem Land leben und leben müssen, wie kommen die wieder zusammen und wie kann es friedlichere Tage wieder geben? Das ist eine Frage, auf die ich keine Lösung habe, und das ist etwas, was natürlich einen hier berührt, weil man schon in der Altstadt, aber auch ringsherum stetig den einzelnen Gruppen begegnet und sie auch leicht identifizieren kann, weil sie eben einfach eine gewisse Tracht tragen, die Orthodoxen oder die Priester oder der Murzin und so weiter. Also das ist nicht ganz einfach und das schlägt schon ein wenig auf die Seele.
Sie setzen sich ja auch mit unterschiedlichen Projekten für die Vermittlung der eigenen Geschichte ein. Also Kinder und Jugendliche sind da im Fokus, unter anderem mit einem Programm, das heißt Meine Stadt, meine Geschichte, und mit Archäologie trifft Schule. Ist das vielleicht, wenn wir über das Heilen der Wunden sprechen oder auch das Vernarben der Ereignisse, ein gangbarer Weg, dass man Aufklärung vermittelt, dass man eben mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, über die eigene Vergangenheit informiert, die ja auch ganz viele Facetten hatte?
Wir versuchen das. Aber ich muss natürlich sagen, wir versuchen es so redlich, wie es nur geht und so viel, wie wir nur tun können. Aber das ist ein so kleiner Tropfen auf dem heißen Stein, dass wir damit die Welt nicht ändern, unsere Welt hier. Aber irgendwo muss man beginnen. Und seit 15 oder 16 Jahren arbeiten wir eben mit Schulen wie Talitha Kumi oder wie der Schmitz Girls School, wo verschieden religiöse Kinder unterrichtet werden, damit, dass wir eben sagen, Leute, das ist eure Geschichte, das ist euer Land, das ist eure Stadt und wir besuchen diese Orte. Und tatsächlich sind die Muslime zum ersten Mal im jüdischen Viertel oder umgekehrt. Und wer hat schon die Grabeskirche betreten, wenn er Muslim ist? Und also sich gegenseitig kennenzulernen und zu verstehen, dass alle einen Anteil an dieser Stadt haben, das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Oder an diesem Land. Wir fahren dann nach Jericho, nach Hebron und wo auch immer hin und sehen die verschiedenen Punkte, wo jede Religion und wo jede Volksgruppe, jedes Ethnikon ihren Ursprung herauszieht. Und dann ist natürlich die leichte Frage zu sagen, und wie gehen wir jetzt damit um? Ach ja, wir teilen, aber es teilt ja hier keiner. Und dort entstehen natürlich nun die heftigen Gespräche. Wie könnte es denn gehen und warum klappt es bis heute nicht und so weiter. Das sind wichtige Dinge, wo 14-, 15-, 16-Jährige eben einfach sich auch einmal in einem geschützten Raum ausprobieren können und merken, wohin Brutalität oder eine Haltung, die keine Kompromisse kennt, führt und wohin ein Zugehen aufeinander führen könnte. Immerhin, vielleicht kann ich von diesen Menschen, Schulklassen von 30 Leuten, 15 Herzen bewegen. Aber mehr wird nicht möglich sein, aber das muss man wenigstens tun, wenn man an dieser Stelle ist. Und man tut es ja auch irgendwie beispielhaft. Es ist dann eben über 15 Jahre hin. Und wir versuchen jetzt auch in einem größeren Kreis ein Jugendbuch zu schreiben, eben über diesen israelisch-palästinensischen Konflikt, um einfach mal aufzuarbeiten, worum geht es denn eigentlich, was ist passiert und was muss passieren, um es ein wenig wieder in die richtige Richtung zu bringen, nämlich in Richtung Versöhnung, zwei Völker in einem Land und so weiter. Also wir tun das. Wohl wissen, dass wir damit die Welt nicht ändern können, aber wir müssen es doch versuchen. Wir können nicht einfach so die Hände in den Schoß legen und das Schicksal beklagen. Das funktioniert so nicht. Immerhin, das ist eine Folge meines Lebens. Ich hätte auch vor einigen Jahrzehnten nicht gedacht, dass die DDR einmal ein Ende hätte. Es war immerhin die größte DDR der Welt und die hatte sich präsentiert als die größte Höhe der Wissenschaft und der Erkenntnis und der Gesellschaft. Auch das ist einmal ein Ende gegangen und ich habe es sehr beglückt erlebt. Und so hoffe ich auch auf ein Ende des Konfliktes, den ich aber heute eben auch im Einfachen nicht beschreiben kann und wo ich nur ein paar Dinge mit hinzufügen kann.
Das sagt der Archäologe und Theologe Professor Dieter Viehweger. Er leitet das Deutsche Evangelische Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes in Jerusalem und Amman. Am Mittwoch haben wir mit ihm gesprochen.
Und das war die Karfreitagsausgabe von Vertikal Horizontal. Etwas ausführlicher gibt's die Sendung online unter ndr.de/info und natürlich auch in der ARD-Audiothek.
Fragen und Anregungen und natürlich auch Kritik haben eine Mailadresse. Vertikal Horizontal, geschrieben in einem Wort, vertikalhorizontal@ndr.de. Am Mikrofon verabschieden sich für heute Florian Breitmeier
und Martina Kothe.
Tschüss. Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.